Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Digitalization and Data Governance bei der Research Center Pharmaceutical Engineering GmbH. Und sie ist auch Data Steward bei der Data Intelligence Offensive Österreich. Und wir sprechen heute über die grüne Datenwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen, Sarah Strüeck.
Hallo und vielen Dank für die Einladung, Christoph. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf und mit dir über das Thema grüne Datenwirtschaft sprechen kann.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Sarah, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir gleich mal über grüne Datenwirtschaft sprechen, erzähl noch mal ganz kurz, wer bist du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich?
Ja, gerne. Also wie du schon erwähnt hast, ich bin eben als Data Steward Expert bei der Data Intelligence Offensive sowie als Head of Digitalization und Data Governance beim Research Center Pharmaceutical Engineering. Das ist ein Comet-Forschungszentrum in Graz. Und in beiden Positionen beschäftige ich mich eigentlich mit den Themen Daten und Digitalisierung. In der Stelle bei der DIO geht es vor allem um institutionsübergreifende Zusammenarbeit auf Datenebene. Beim Research Center Pharmaceutical Engineering geht es auch vor allem um Digitalisierung im Bereich Pharmazie, vor allem für nachhaltigere Produktionsprozesse. Und ich würde jetzt sagen, was beide Positionen eigentlich vereint, ist das Thema Data for Sustainability oder wie man nachhaltig mit Daten umgeht.
Sehr, sehr spannend und deswegen freut es mich natürlich, dass wir da heute mal über grüne Datenwirtschaft sprechen. Bevor wir gleich über grüne Datenwirtschaft nochmal sprechen und da in die Tiefe gehen, erzähl nochmal gerne, was versteht man unter Data for Sustainability?
Ja, sehr gerne. Also Data for Sustainability kann jetzt eigentlich auf zwei Ebenen gedacht werden. Also einerseits geht es darum, dass man datengetriebene Use Cases im Bereich der Nachhaltigkeit umsetzt. Das heißt, man versucht beispielsweise als Produktionsunternehmen die Produktion effizienter zu gestalten, indem man die historischen Daten nimmt, auswertet und damit dann auch einzelne Schritte optimiert und verbessert. Andererseits kann man aber auch bei der Arbeit mit Daten auf Nachhaltigkeit setzen. Das heißt direkt, wenn man mit den Daten arbeitet. Also man überlegt sich dann schon bei IT- und Digitalisierungsinfrastrukturen, wie man dort vielleicht auf nachhaltige Technologien setzen kann. Und das ist ein Thema, das bei der DIO auch sehr stark vorangetrieben wird. Das heißt, wir versuchen dort auch eine eigene Arbeitsgruppe zu etablieren, wo sich Unternehmen, die Interesse in dem Bereich haben, wirklich zusammentun können, gemeinsam austauschen können und dort auch wirklich versuchen, von und miteinander zu lernen, das Thema weiter voranzutreiben.
Und jetzt ist es schon ein paar Mal gefallen, DIO Data Intelligence Offensive. Erklär nochmal ganz kurz, was steckt da genau dahinter?
Genau, also die DIO ist eben ein Verein, der mitfinanziert wird vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität und Innovation. Und Ziel dieses Vereins ist es, die Datenwirtschaft in Österreich zu fördern und natürlich in weiterer Folge auch international sichtbar zu machen. Also was die DIO macht, ist, wir bauen sogenannte Data Spaces auf in unterschiedlichen Domänen. Und Ziel dort ist es eben, die relevanten Stakeholder und Stakeholderinnen aus diesen Domänen eine Plattform zu bieten. Und auf dieser Plattform sollen sie dann die Umsetzung von datengetriebenen Projekten durchführen können. Das heißt, es gibt dann beispielsweise einen Dataspace Health, wo alle relevanten Stakeholder und Stakeholderinnen aus dem Bereich zusammenkommen, beziehungsweise auch einen Dataspace zum Thema Energiewende, wo die relevanten Stakeholder aus dem Bereich zusammenkommen.
Und jetzt stellen wir uns mal Folgendes vor, wenn wir jetzt da gleich mal in diese ganze Thematik eintauchen. Jetzt stehe ich als Unternehmen noch komplett am Anfang. Ich arbeite schon datengetrieben, aber ich möchte jetzt eben auch in Richtung grüne Datenstrategie gehen. Welche Fragen muss man sich da generell als Unternehmen stellen, um da mal das Fundament legen zu können?
Ja, also ich würde sagen, wenn ein Unternehmen damit starten möchte, dann geht es halt darum zu verstehen, dass man nicht alles auf einmal ändern kann. Das heißt, man sollte sich wirklich kleine Schritte setzen und sich einfach mal im ersten Schritt überlegen, was ist jetzt eigentlich unser Status quo, wo stehen wir? Also so wie du gesagt hast, das ist vielleicht ein Unternehmen, das schon datengetrieben arbeitet. Aber wenn man sich eben im Bereich grüne Datenwirtschaft weiterentwickeln möchte, muss man sich ja überlegen, auf welche Technologien setzt man derzeit. Und dazu braucht es dann eben auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, man muss wirklich jeden im Unternehmen involvieren, mit einbeziehen und auch informieren. Und dann muss man gemeinsam an diesen Low-Hanging Fruits arbeiten. Das heißt, man entwickelt dann vielleicht kleine Use Cases, kleine Pilotprojekte, die man dann im Unternehmen umsetzen kann und wo man dann wirklich als Unternehmen auch schnell Erfolge sieht. Das ist dann halt auch wichtig für die Mitarbeiter, dass sie dann einfach dieses Verständnis bekommen und sehen, ja, so könnte man einen Prozess verbessern und das ist dann wirklich der Vorteil, den wir daraus ziehen können.
Und hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele, was so Low-Hanging Fruits sein könnten?
Ja, also ich glaube, etwas, was für viele Unternehmen ein großes Thema ist und was man vielleicht relativ einfach umsetzen könnte, wäre jetzt zum Beispiel das Setzen auf Cloud-Ressourcen. Also es gibt ja sehr viele Unternehmen, die haben intern ihre eigenen Serverinfrastrukturen, arbeiten mit denen. Und dann gibt es aber einfach Zeiten, wo relativ viel Rechenleistung benötigt wird und dann gibt es sogenannte Spitzen, wo man einfach versuchen muss, irgendwie diese Rechenleistung auszulagern. Und da gibt es ja mit Hilfe von Cloud-Infrastrukturen wirklich die einfache Möglichkeit, dass man diese Spitzenabdeckung dann auf die Cloud auslagert. Das heißt, man muss nicht die gesamte Rechenleistung oder die gesamte Rechenarbeit gleich auf die Cloud auslagern, sondern man geht dann einfach dorthin und sagt, okay, wenn wir mal großen Rechenbedarf haben, dann wechseln wir auf die Cloud und können das dann so mal testen, das Setup. Und wenn das für uns gut funktioniert, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht gänzlich auf Cloud-Infrastrukturen wechseln möchte und intern keine eigenen Server mehr betreut.
Okay, das heißt, das wäre ein Beispiel, wo man sagen könnte, das wäre so eine low-hanging fruit, wo man mal den ersten Schritt in diese Richtung machen könnte. Wenn wir uns jetzt mal so einen Datenlebenszyklus anschauen, weil es gibt ja auf der einen Seite natürlich einen Produktlebenszyklus, aber auf der anderen Seite auch Daten haben einen bestimmten Lebenszyklus. Jetzt wäre für mich mal spannend, wenn man da die einzelnen Schritte mal durchgehen könnten, dass es eben wirklich greifbar ist, welche Maßnahmen kann man da setzen, welche Dinge muss man hinterfragen oder wie kann man eben zukünftig da sich in diese Richtung optimieren. Deswegen starten wir am besten mal ganz am Anfang. Der erste Schritt ist ja das Thema, wo bekomme ich überhaupt Daten her, sprich Datengenerierung, Datenerhebung. Erklär mal ganz kurz.
Genau, ja. Also wie du schon angesprochen hast, also Daten durchlaufen eben so einen Zyklus, der ähnlich ist wie bei Rohstoffen. Und gerade im ersten Schritt, also wenn man Daten erzeugt, dann geht es auch sehr stark darum, welche Sensorik verwendet man zum Beispiel. Also von welchen Sensoren werden die Daten erhoben? Setzt man dort auch auf Sensoren, die energieeffizient agieren? Natürlich werden die Daten dann auch sofort irgendwo abgelegt und abgespeichert. Das heißt, man soll sich da immer gleich mal die Frage stellen, wo speichere ich die Daten eigentlich? Welche Speicherressourcen habe ich in meinem Unternehmen? Und was natürlich dann auch wichtig ist, ist, man muss sich überlegen, welche Daten muss ich überhaupt speichern? Also es werden ja vielleicht manchmal Daten generiert, die man vielleicht später gar nicht mehr braucht. Das heißt, man soll sich von Anfang an ein Konzept überlegen und wirklich durchdenken, welche Daten man dann wirklich brauchen wird und für welche Daten es sinnvoll ist, dass man die dann auch Langzeit archiviert oder Langzeit ablegt auf den Systemen.
Und wenn wir uns rund um das Thema Speicherung von Daten beschäftigen, können wir ja auch da wieder die Brücke bauen zum vorher angesprochenen Punkt, zu dieser ersten Low-Hanging Fruit. Es könnte natürlich auch sein, dass ich die Daten, die ich speichere, in der Cloud speichere. Ist es so richtig, dass ich da schon mal einen richtigen Schritt in die Richtung mache?
Genau, also wenn man dann Cloud-Infrastrukturen verwendet, die auch wirklich auf erneuerbare Energien setzen, ist das sicher erst ein guter Schritt. Was man sich da halt auch immer überlegen muss, ob das datenschutzrelevante Daten sind. Also nicht alle Daten kann man dann einfach so auf die Cloud übertragen. Das heißt, da muss man dann vielleicht auch noch die Rechtsexperten und Expertinnen mit hinzuziehen, dass man sich einfach überlegt, welche Daten sind jetzt vielleicht ja einfach zu handhaben, dass man sagt, man kann die gleich auf die Cloud überführen und wo muss man sich dann doch über die rechtlichen Aspekte noch Gedanken machen.
Das war der erste Schritt, Datengenerierung oder Datenerhebung. Gehen wir mal zum nächsten Schritt über. Der zweite Schritt ist ja dann das Thema Datenprozessierung. Erklär mal ganz kurz.
Genau, also im nächsten Schritt, ich würde vielleicht gleich zusammenführen, also Prozessierung und Analyse, das sind so Prozesse, die eigentlich bei den Daten immer gekoppelt ablaufen. Und da geht es dann auch sehr stark um das Thema, werden dann vielleicht unnötige Datenmengen durch Datenbereinigungsprozesse entfernt? Also, dass man sich wirklich überlegt, ja, welche Daten sind jetzt nicht relevant, wo gibt es vielleicht Outlier, welche Datensätze braucht man jetzt nicht für die weiteren Schritte? Dort geht es natürlich auch immer wieder um Speicher- und Rechenressourcen. Das heißt, wenn man dann irgendwelche Auswertungen macht, wenn man die Daten ablegt, setzt man dann wieder auf vielleicht Cloud-Ressourcen mit erneuerbaren Energien oder welche internen Serverstrukturen hat man, verwendet man da vielleicht auch Serverinfrastrukturen, die energieeffizient betrieben werden. Es geht da auch um Themen wie beispielsweise Abwärmenutzung. Es geht bei der Analyse dann vielleicht im nächsten Schritt auch darum, ob man spezielle Algorithmen verwendet, die vielleicht auch energieeffizienter agieren. Also es gibt da ein paar Ansätze, wo man sagt, man setzt zum Beispiel auf hybride Modellierung, wo man dann schon historisches Wissen einfließen lässt und damit auch die Anzahl der Simulationen verringert. Das heißt, man kann dort auch energieeffizienter agieren.
Gibt es dann da generell, ich sage mal, eine Datenbank, eine Übersicht, wo ich schon sehe, welche Anbieter es in diesem Bereich geben könnte oder welche Use Cases oder welche Technologien eben hier verfügbar sind, die ich dann genau für diese Schritte einsetzen kann?
Also gerade bei den Cloud-Infrastrukturen ist es halt häufig auf den Homepages zu finden, also ob dort schon auf Ressourceneffizienz Wert gelegt wird. Soweit ich weiß, gibt es jetzt keine zentrale Datenbank, wo das alles aufgelistet ist. Also wir haben eben versucht, auch in unserem White Paper zur grünen Datenwirtschaft die Themen etwas zusammenzufassen und zusammenzuführen. Aber da ist sicher auch noch sehr viel Luft nach oben. Also ich glaube, da gilt es noch wirklich, die ganzen Dinge zu sammeln und wirklich eine gute Datenbank zu entwickeln, damit die Leute auch wirklich das finden, was für sie relevant ist.
Jetzt sind wir die ersten Schritte durchgegangen, die ersten drei Schritte genauer gesagt. Datengenerierung, Datenprozessierung, Datenanalyse. Was ist genau Schritt Nummer 4?
Ja, es geht dann eigentlich eben um das Thema Datenaufbewahrung. Das heißt, wenn man dann Resultate hat, wie behandelt man die Daten? Und natürlich spielt dann auch Nachnutzung eine Rolle. Also das sind auch wieder Schritte, wo ich sage, das geht vielleicht sehr stark Hand in Hand. Es geht nämlich eben darum, dass man die Daten aufbewahrt. Das heißt, wichtige Daten sollen gespeichert werden, aber wichtige Daten sollen in so einer Form gespeichert werden, dass auch die nächste Person wirklich weiß, welche Daten sind es. Das heißt, es muss dazugehörige Dokumentation vorhanden sein, dass man die Daten versteht, dass man weiß, welche Prozessierungsschritte diese Daten durchlaufen sind, welche Analysen bereits durchgeführt wurden. Und das Ganze muss dann auch eine gewisse Sichtbarkeit haben, um Nachnutzung zu gewährleisten. Das heißt, andere Personen müssen auch wissen, dass diese Daten existieren, damit sie dann auf diese Daten auch zugreifen und diese Daten nachnutzen wollen. Also da ist es auch wichtig für Unternehmen, dass sie vielleicht Prozesse etablieren, dass man Daten effizient nachnutzt. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dass Daten nachgenutzt werden sollen, dass man eben auch den Schritt geht und sagt, man vernichtet vielleicht Daten. Das kann eben sein, weil Daten vielleicht irrelevant sind, weil Daten fehlerhaft sind oder kann natürlich auch wieder Datenschutzgründe haben. Also es gibt oftmals Daten, die einfach einen Personenbezug haben und den man dann nach einer bestimmten Zeit löschen muss. Und das sind auch Dinge, die man damit bedenken muss.
Und jetzt sind wir quasi diesen Datenlebenszyklus mal durchgegangen. Das sind ja im Prinzip 5 Bausteine oder 5 Schritte. Und wenn wir die mal genau betrachten und wenn da die ein oder andere Person genau zugehört hat, sind das extrem technische Themen. Das heißt, alles Themen rund um Technologie, wie kann ich mich in diese Richtung optimieren? Für mich wäre jetzt spannend, gibt es da außer der Technologie auch noch andere Themen, um die grüne Datenwirtschaft generell im Unternehmen vorantreiben zu können?
Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich sehr ähnlich wie bei Data Governance generell. Das heißt, es spielt nicht nur die Technologie eine Rolle. Die Technologie ist natürlich sehr zentral, aber es geht auch immer um die Personen und die Prozesse, die dazugehören. Das heißt, man muss das Thema auch immer ganzheitlich betrachten und nicht Technologie irgendwo isoliert einführen und schauen, was passiert, sondern man muss wirklich die Personen, die mit dieser Technologie arbeiten sollen, mit einbeziehen. Die müssen vielleicht in der Entwicklung schon eingebunden werden, dass sie auch wissen, in welche Richtung man sich als Unternehmen bewegen möchte und damit man natürlich auch die Motivation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommt. Und dazu muss man dann natürlich auch gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Prozesse etablieren. Das heißt, man muss sich gemeinsam überlegen, wie will man jetzt wirklich Schritte in eine grüne Datenwirtschaft gehen? Welche Checkpoints muss ich haben? Wie kann der Prozess genau ablaufen, damit wir das auch wirklich im Unternehmen nachhaltig etablieren können? Das heißt, für mich ist eben grüne Datenwirtschaft wie auch Digitalisierung kein rein technisches Thema, sondern es betrifft wirklich einen Kulturwandel in der gesamten Arbeitsweise von einem Unternehmen.
Mhm. Und wenn wir uns diesen Kulturwandel jetzt mal vorstellen, dann geht es ja auch darum, dass, du hast vorher schon gesagt, die Mitarbeiter muss sich involvieren in diesen gesamten Prozess, die müssen da mitwirken, die müssen da motiviert sein, auch dieses Thema voranzutreiben. Hast du da auch schon, entweder jetzt im Rahmen deiner Arbeit bei der DIO oder vielleicht auch aktuell bei euch beobachtet, dass es dann gewisse spezielle Anreize für die Mitarbeiter gibt, die dafür sorgen, dass sie eben motiviert sind, dieses Thema voranzutreiben?
Also generell muss ich sagen, beobachte ich bei Leuten einfach, dass Nachhaltigkeit ein immer größeres Thema wird. Also ich glaube, auch im Privaten gibt es einfach sehr viele Leute, für die das Thema wichtig ist. Und ich glaube, das ist für einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin schon generell mal motivierend, für ein Unternehmen zu arbeiten, wo man sieht, das ist wirklich auch Teil der Business-Strategie und man möchte es auch wirklich leben. Es gibt natürlich auch viele Dinge, die man einfach beobachtet. Also die Energiekrise, in der wir uns jetzt befinden, das sind einfach Themen, belasten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Also ich glaube, da gibt es schon so eine Grundmotivation. Und natürlich kann man sich dann auch innerhalb der Unternehmen überlegen, ob man da vielleicht kleine Incentives einführt und sagt, okay, Mitarbeiter, die jetzt vielleicht mit dem Rad zur Arbeit fahren, bekommen dann irgendwie ein Goodie oder Dienstreisen werden reduziert und dafür bekommen die Mitarbeiter dann auch irgendwelche Anreize. Also ich glaube, da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, aber ich glaube, generell ist einfach schon eine Grundmotivation bei den meisten Personen vorhanden.
Und jetzt gehen wir mal davon aus, diese Grundmotivation ist vorhanden und wir sitzen da gerade im gleichen Unternehmen und wir sind aber noch ganz am Anfang und möchten diese Reise jetzt mal beginnen. Was könnte da so, wir haben davor über Low-Hanging Fruits gesprochen, aber was könnte so der allererste Schritt sein, um diese Reise mal zu beginnen?
Also ich glaube, der allererste Schritt wäre wirklich, dass man dieses Commitment vom oberen Management bekommt und auch wirklich die relevanten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach mal an einen Tisch bringt. Das heißt, dass man einfach mal ein erstes Meeting macht, das Thema einfach mal anspricht und einfach mal sieht, wie stehen die Mitarbeiter dazu. Gerade die Personen, die auch operativ tätig sind, sind meistens die Personen, die ja wissen, wo man vielleicht gut mal energieeffizient arbeiten könnte oder Energieeffizienz erhöhen könnte. Und wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch sehen, dass es im Management auch dieses Commitment gibt und dem Management es auch bewusst ist und das auch Teil der Unternehmensstrategie ist, dann hat man einfach schon mal so eine Gruppe an Personen mit einem gemeinsamen Interesse im Unternehmen etabliert. Und ich glaube, dann kann man mit denen gemeinsam die Schritte gehen, gemeinsam dann die Low-Hanging Fruits identifizieren und einfach Schritt für Schritt kleine Projekte umsetzen.
Sarah, und da wir schon ganz langsam zum Schluss kommen, wäre nochmal spannend, DIO. Wir haben schon davor gesprochen, was dahinter steckt. Jetzt wäre natürlich sicher für die ein oder andere Person spannend. Wie kann ich da vielleicht eure Informationen, die ihr schon gesammelt habt, anzapfen oder wie kann ich mich dann noch in der Tiefe mehr austauschen?
Ja, sehr gerne. Also bei uns ist es halt grundlegend so, dass man sehr viel Informationen schon auf der Homepage findet. Das heißt, wir versuchen da auch immer die letzten Events darzustellen, die wir mit unseren Stakeholdern, Stakeholderinnen abgehalten haben und auch die Findings darzustellen. Es gibt auch sehr viele europäische Initiativen, wo wir auch versuchen, für die österreichischen Stakeholder und Stakeholderinnen die Informationen einfach gut aufzubereiten, dass man sich dort schon informieren kann. Und natürlich in weiterer Folge, wenn man sich wirklich aktiv beteiligen möchte, freuen wir uns natürlich über jeden und jede, die mit uns direkt in Kontakt tritt. Und wir können die Personen auch gern einfach in unsere Netzwerke mit einbinden. Wir können sie zu den nächsten Events einladen. Und da ist es dann natürlich einfach abhängig davon, in welchem Bereich man Interesse hat. Also wir haben eben diese sogenannten Data Spaces zu den unterschiedlichen Themen, wie beispielsweise Energiewende, aber auch Health oder Mobilitätswende. Das heißt, wenn dann Interesse besteht, einfach gerne mit uns in Kontakt treten. Und wir können dann schauen, wo wir die Personen oder die Unternehmen am besten einbringen.
Sarah, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und alles Gute. Ciao.
Vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.